Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sex, Drama und Hypnose. Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast und zwar der liebe Roman Topp. Herzlich willkommen, Roman.
Ganz besonders, ja. Also, hallo Silva.
Ja, warum habe ich dich heute eingeladen? Was machst du oder hast du Besonderes an dir, dass du heute mein Podcast bist?
Ich bin mit einem Special Feature geboren, mit einer autistischen Anomalie. Autismus bedeutet, oder anders erklärt, ein Gehirn hat bekanntlich zwei Teile, einen emotionalen Teil und einen rationalen Teil. Die sind in etwa gleich groß. Und bei einem autistisch veranlagten Menschen ist das Gehirn unterschiedlich verteilt. Sehr große rationale Intelligenz, aber wenig bis gar keine emotionale Intelligenz. Und das macht den Umgang mit anderen Menschen mitunter recht abenteuerlich, wenn einem die Empathie nahezu vollkommen fehlt.
Ja, stimmt. Und vielleicht interessiert es auch meine Zuschauer und Zuhörer, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, Roman? Möchtest du das nochmal erzählen?
Ja, gerne. Das Autismus-Syndrom, das wird auch als Wrong-Planet-Syndrom bezeichnet, dass wir von einem Planeten kommen, wo alles logisch ist, wie Roboter. Alles ist nachvollziehbar, alles ist einfach. Aber warum auch immer sind wir auf diesem Minenfeld voller Fettnäpfchen gelandet, auf diesem Planeten Erde, wo alles so komisch ist und wir vermeintlich alles falsch machen, weil wir andauernd irgendjemanden ungewollt auf die Füße treten. Und es gibt im Internet, gibt es Foren, gibt es Gruppen, also auch Facebook-Gruppen, wo sich Autisten austauschen. Und das ist so entspannt und so schön, endlich normale Leute, wo man mal sich austauschen kann, wie man halt die Welt sieht und man wird verstanden. Und in einer solchen Gruppe, in mehreren solchen Gruppen bin ich auch. Und da kamen wir dann irgendwie ins Gespräch. Da hast du mich dann gefunden über die Facebook-Gruppe.
Genau, ich fand das Thema eben sehr spannend, eben auch bezüglich auf das Thema Sexualität und Partnerschaft. Und genau deswegen bist du heute auch hier in diesem Interview. Ich freue mich sehr. Genau, ich glaube, wir haben schon die Frage beantwortet. Was ist eigentlich Autismus? Oder möchtest du da noch was hinzufügen?
Ich habe da noch ein Beispiel dazu, dass ein Intelligenzquotient, ist ja bekannt, der ist so im Durchschnitt bei 100, mal mehr, mal weniger. Der emotionale Quotient wird in 100 Indexpunkten berechnet. Also mehr als 100 gibt es nicht und auch 100 ist praktisch nicht möglich. Mhm. Ihr Frauen habt im Durchschnitt 47 Emotionspunkte, Männer nur 43. Und diese 4 Punkte Unterschied zwischen 47 und 43 sind der Grund, warum wir Männer und ihr Frauen so oft aneinander vorbeiredet. Nur 4 Punkte Unterschied. Ich meine, klar, es ist ein Durchschnitt. Natürlich gibt es auch die Hochsensiblen und jeder schwankt. Ne, diese Situation, die wir aus dem Alltag kennen. Sag mal, Schatzi, was ist denn das Grüne in meinem Essen? Ja, schmeckt es dir nicht? Nee, das meint er nicht. Er meint es sachlich. Wir kennen das alle. Und das autistische Spektrum beginnt bei 20. Wenn zwischen 47 und 43 schon so ein Unterschied ist, wie wir ihn wohl alle kennen, könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, mit 20 Punkten zu sein. Da läufst du am Leben vorbei. Und ich habe 11. Also selbst unter den Bekloppten bin ich noch der Bekloppteste. Das war spannend in der Auswertung von diesem Test. So Punkte, da sind die normalen Menschen und ich bin irgendwo da unten alleine. Also, ole. Ja, aber was mich ausmacht, ist, dass andere Autisten machen die Flucht nach hinten, verstecken sich hinterm Rechner und klagen, wie schlimm die Welt ist. Mhm. Ich habe die Flucht nach vorne angetreten, weil ich verstehen wollte, warum die Menschen alle so anders sind als ich. Und deswegen bin ich kommunikativ, nimm zwar jedes Fettnäpfchen mit, aber jedes Mal lerne ich draus und das bestimmt mein Leben.
Sehr gut, eine super Einstellung, Roman. Da kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Wie wirkt sich denn dein Autismus im Umgang mit Frauen aus?
Ja, ist erheiternd. Erheiternd. Wie gesagt, kein Fettnäpfchen lasse ich aus. So eines der schönsten. Damit beginnt sogar mein Imagefilm. Ich bin mit 19 Jahren in der Diskothek. Ne, sind wir damit mit Freunden hingefahren und die meinten, ich müsste auch mal mitkommen. Na, richtig gut, wenn es denn sein muss. Ne? In der Diskothek ist nichts mehr logisch. da Musik, die ich privat nicht hören würde, alle Getränke sind teurer und laut und alles doof, aber die Leute wollten halt da bleiben. Meine Freundinnen haben da immer rumgetanzt. So, was soll ich jetzt hier? Kann ich wieder gehen? Nee, mach mal mit, tanzen, bis es Spaß macht. Wie mache ich das denn? Da machst du immer so. Spaß. Hey, komm, das mal ohne mich. Und dann bin ich in die Sozialakquise eingestiegen, habe mir also ein Bier geholt, bin dann zu einem Mädel hin und sage zu ihr, hey, du bist die schönste Frau hier in diesem Club, zumindest in meinen Augen. Ich dürfte hier der intelligenteste Mann sein. Wollen wir auf Basis dessen was trinken, uns kennenlernen und eine Familie planen? Da guckt sie mich an. Ich habe schon einen Freund. Ja, ich habe auch Freunde. Guck mal da hinten, die immer so machen. Ne? Ich liebe meinen Freund. Ja gut, was liebst du denn an dem? Beschreib mal so die Punkte. Ich bin ziemlich sicher, dass ich dem in den meisten Eigenschaften weit überlegen bin. So sieht es in meinem Kopf aus. Das ist wie so ein Autoquartett. Ne? Wer hat mehr Punkte? Das ist logisch. Ne?
Sehr geil. Ja,
wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich gehe. Dann habe ich mir ein neues Bier geholt, ne, bin zur nächsten hin. Hallo, du bist die zweitschönste Frau hier in diesem Club. Wollen wir auf Basis? Wieso die zweitschönste? Guck mal da hinten, die Blonde mit dem weißen Kleid, also im direkten Vergleich. Da war was los. Das hat die gar nicht annehmen können, das Kompliment. 800 Leute in so einem Laden, davon die Hälfte Frauen, lass es 400 sein. Die zweitschönste von 400 ist doch super. Ne, aber... Frauen können mit Ehrlichkeit nicht umgehen, du, ich sag's dir.
Zumindest nicht mit so harten Fakten. Es war eine super Geschichte, sehr anschaulich erzählt. Ja, hast du damit jetzt auch noch Herausforderungen im Umgang mit Frauen oder hast du schon ein bisschen was dazulernen dürfen?
Ich habe schon eine ganze Menge dazugelernt. Ich habe mich am Anfang meines Lebens halt natürlich an den Gleichgeschlechtigen, an den Jungen orientiert. Wie werde ich denn da überhaupt sozial anerkannt? Mhm. Und das Ganze dann auch später mal übertragen, wie funktioniert es denn bei Frauen? Und das, womit man Männer beeindruckt, ist was ganz anderes, als womit man Frauen beeindruckt. Da vielleicht nachher noch mehr dazu. Aber so habe ich sehr viel gelernt, wie dann eben Frauen wirklich funktionieren. Und bis heute lernt man immer etwas dazu, weil auch viele Dinge, die sind, es gibt ja auch einige Literatur für Männer, so in der Flirtforschung, dass man zum Beispiel den Frauen erstmal in die Augen sehen soll, bevor man sie anspricht. Da steht aber nicht, wie lange. Dann guckst du da hinten.
Ja.
Wenig, dann ist es zu kurz und zu lange, ist auch wieder doof. Das kann man nicht mal irgendwo klar sagen, genau 3 Sekunden oder 10 Sekunden oder eine Minute oder so. Ne? Mhm. Steht nirgendwo. Und das sind so die Dinge, dass ich Signale nicht verstehe. Und solange eine Frau nicht offen und direkt spricht, wird das alles recht kompliziert. Und damit tun sich Frauen leider viel zu schwer, direkt und offen zu sprechen.
Da hast du recht, allerdings. Das müssen wir Frauen echt lernen, weil wir denken ja irgendwie total verquer und nie im direkten Weg. Ich persönlich habe das auch erst lernen müssen, direkter zu sprechen und direkter zu sein. Und ich muss sagen, seitdem funktioniert die Kommunikation besser mit den Männern. Und jetzt mal nicht mit einem Autisten gesprochen.
Ja, ich würde ja fast sagen, ein Autist ist zumindest von der Denkweise der männlichste Mann. Dass eben mit diesen Punkten, ne, emotional, rational, ist man ja grundsätzlich eher tendenziell wie ein Autist, aber eben nicht so stark ausgeprägt. Der hat eben nur 4 oder 5 EQ-Punkte weniger als wir Frauen. Aber da ist dann der Autist, ist dann eben der Härtefall.
Okay. Gut. Denkst du, autistische Züge haben auch Vorteile in einer Beziehung?
Jetzt erstmal ist es an der Stelle auch korrekt, dass wir von autistischen Zügen sprechen, denn das Autismus ist ein Spektrum.
Jawohl.
Und als Vollautist gelte ich nicht. Das kam bei dem Test heraus. Bin ich bis heute noch ein bisschen traurig drum. Ne? Hätte ich nämlich mich ein bisschen dämlicher angestellt und wäre ich nicht so eloquent gewesen, hätte ich nämlich sogar noch die blaue Parkkarte bekommen und wäre da irgendwie noch zum Viertel behindert oder so. Nee, aber nur verhaltensbehindert reicht da anscheinend nicht.
Okay.
Ja, und ich denke durchaus, dass es Vorteile hat für die Beziehung, wenn man sich eben ja verstanden hat. Weil zum einen, eine Frau ist ja mit den Gefühlen so ja, flatterig, dass ein Autist ist ein Fels in der Brandung. Zum einen ist ein Autist absolut berechenbar oder auch ein autistisch veranlagter Mensch ist berechenbar. Er ist ein Fels in der Brandung, weil den eben nichts erschüttert. Und je emotionaler sich die Frau irgendwo hochschaukelt, desto ruhiger ist der Mann. Weil es dort keine Emotionen, keine Ängste gibt, dass man sich an so einem Mann eben auch festhalten kann als Fels in der Brandung. Mhm. Und insbesondere, wenn eine Frau Werte hat. Alte Werte wie Ehrlichkeit, wie Loyalität, wie Treue. Irgend so ein Disco-Luder, was ja vom einen zum nächsten Macho rumspringt, wird mit dem Autisten nicht glücklich. Aber wenn eine Frau dann eben doch so gesetzt ist und sagt, ja, ich möchte eine stabile Familie, auf den Autisten kann man sich verlassen, weil der wird keine Spielchen mit dir machen, aber wehe, du machst welche mit ihm.
Was passiert dann?
Ein Autist ist prinzipientreu. Und wenn dort Linien überschritten werden, dann wird er gehen.
Okay. Bist du denn aktuell für jemanden der Fels in der Brandung?
Ich bin aktuell offen für Bewerbungen für Frauen, die einen Fels in der Brandung suchen.
Wie kann man sich denn bei dir bewerben?
Das letzte Abo mit der Lebenspartnerin, das haben wir nicht verlängert und deswegen ist diese Stelle gerade neu ausgeschrieben. Ja, herzlich gerne mit aussagekräftigen Fotos und Lebenslauf. Nein.
Also, was muss sie denn haben, deine Traumfrau?
Es ist tatsächlich so, dass ein Autist, der eine Beziehung nach logischen Kriterien auswählt, da ist eine Partnerschaft vergleichbar mit einem Autokauf, ne? Oder Laptopkauf von mir aus. Ne? Ja. Man hat beim Auto, beim Laptop im Kopf, was er eben will, was er sich für Eigenschaften wünscht und überlässt da nichts dem Zufall. Und genau so habe ich und wahrscheinlich auch jeder andere autistische Mensch, wenn er sich überhaupt auf das Projekt Frau einlässt, dort sehr klare Vorstellungen. Bei mir zum Beispiel, ich habe mal gelesen, dass ein Kind, also ein Mann, ob Frau, ob Autist, ob nicht, ist auf die Eltern gepolt. Mhm. Wenn der kleine Junge von der Mama angelächelt wurde, so im Säuglingsalter, und es eine wunderbare Mutter war und die Mutter war blond, ist er auf blonde Frauen gepolt. Wenn mit der Mutter alles schwierig gewesen ist und die war blond, wird er im Leben keine blonde Frau angucken. Mit Frauen genauso. Wenn der Papa super war im Kleinkindalter und der hat einen Vollbart gehabt, dann wird die Frau immer auf Männer mit dem Bart stehen. Und wenn mit dem Papa Probleme waren, dann genau das Gegenteil. Und das ist schon so die erste Sache. Meine Mutter ist eine blonde Schönheitskönigin gewesen. Übrigens, Mädels, super Erbgut. Damit geht es schon los, dass ich mich nur in schlanke, blonde Frauen verlieben kann. Dann, sie sollte spirituell sein, unbedingt tierlieb, fände es großartig, wenn sie Yoga macht und meditiert, mich sogar zu noch mehr Yoga und Meditieren motiviert. Mhm. Ich finde es super, wenn sie eine kreative Ader hat, also mir aus dem Haus ein Heim machen kann. Man kann vielleicht sich vorstellen, dass ich jetzt in Dekoration nicht gerade der Weltmeister bin. Mir da so das Händchen verfehlt für das Ästhetische. Und ja, wäre auch super, wenn sie vegetarisch, vegan ist und auch eben auch Wertvorstellungen hat.
Super. Ja, das klingt doch nach einem runden Paket, würde ich sagen.
Nicht rund, schlank. Schlank.
Genau. Wie gehst du denn mit deinen autistischen Zügen im Beruf um?
Das ist eine spannende Frage, weil die autistischen Züge haben meinen Beruf ausgemacht. Mhm. Ich habe ganz andere Dinge gelernt. Ich habe BWL und Psychologie studiert. BWL eben, weil das Organisieren, das Managen mir gut liegt. Und Psychologie, weil ich mal all die komischen Leute um mich herum verstehen wollte. Ich habe ja die Diagnose erst seit 4 oder 5 Jahren. Und mittlerweile habe ich so eine Schnittstelle zwischen Unternehmensberater und Vertriebstrainer, wenn du jemanden suchst, der auf dein Unternehmen einen externen Blick hat, dann holst du einen Unternehmensberater. Wenn du jemanden suchst, der einen ganz anderen Blick hat, holst du jemanden, der vom anderen Planeten kommt, mit dem Wrong Planet Syndrom. Und wenn ich in Unternehmen hineingehe, also das sind Kleinstunternehmen, Einzelunternehmen, Einpersonenunternehmen, und dort alle Emotionen ausblende und nur strategisch sachlich sehe, was in dem Unternehmen verbessert werden könnte, entstehen daraus gigantische Sachen. Weil jeder Unternehmer ist ja in sein eigenes Unternehmen, in sein Produkt verliebt, in seinen Emotionen verhaftet. Dass da aber Dinge unrund sind, das sieht er selber nicht. Und so höre ich dann häufig nach meinen Beratungen, Mensch Roman, du kennst mich seit wenigen Stunden und meine ganze Firma umkrempelt, das ist der Wahnsinn. Oder auch so ein Beispiel, ich bin 2012 aus dem Westen nach Leipzig gezogen, ne? Bin also sächsischer Neubürger mit westdeutschem Migrationshintergrund und meine erste Amtssammlung war die Gründung einer Facebook-Gruppe, neu in Leipzig 2012, weil das eben der Weg ist, wie sich ein Autist ein Netzwerk, also Freundschaften aufbaut, alles mit System. Und darüber habe ich dann die Menschen verknüpft. Ach komm, du suchst einen Nachmieter, du suchst eine Wohnung, redet ihn mal. Du bist Saarbrücken, du bist aus dem Saarland. Und so sind dann eben Freundschaften entstanden. Es gibt Ehen, es gibt Kinder wegen mir, weil ich die Menschen vernetzt habe. Und das hat sich dann aufs Business, auf den Vertrieb verlagert. Dass andere sagten, du bist ein guter Netzwerker. Ich sage, Netzwerken? Ich finde Menschen komisch. Ja, aber du kannst das so beschreiben, mach das so strategisch. Dass ich solche Projekte jetzt auch habe. Carsten ist von München der Liebe wegen nach Bremen gezogen, hat es aber nicht geschafft, sich in Bremen einen Kundenkreis aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen. Also ist er wieder 4 Tage die Woche in München und sieht die Familie nicht. Doof. Hat er mich für 2 Tage nach Bremen eingeflogen. Ich habe mich, weil ich mich unheimlich schnell reinversetzen kann in andere Menschen, ne, auf der rationalen Ebene habe ich ihm von 2 Tagen gezeigt, wie ich mir für seine Firma, für seine Branche ein Netzwerk in seiner Stadt aufbauen würde. Mit dem Ergebnis, dass ein halbes Jahr später eine Dankes-E-Mail kam. Er hat alles umgesetzt, damit 75.000 Euro verdient. Super. Das sind dann so die Dinge, die ich in meinem Business mache. Und das funktioniert alles nur wegen den autistischen Zügen. Also dafür war es gut.
Sehr gut. Und ich denke auch, dass Frauen was lernen könnten von deinen autistischen Zügen. Wie siehst du das? Was können jetzt speziell Frauen von dir lernen oder allgemein von Männern mit autistischen Zügen?
Ja, da hatte ich gerade schon mal ein paar Worte zu gesagt. Es heißt immer, Männer und Frauen sind gleich. Dieses ganze Gender-Gaga-Zeug, das ist der allergrößte Bullshit, den sich die Menschheit in den letzten 100 Jahren ausgedacht hat. Gleichwertig, ja, gleichberechtigt, von mir aus auch noch mehr, aber um Gottes Willen nicht gleich. Die Unterschiede, die ziehen sich doch gerade an. Und das habe ich beobachtet, nachdem ich 5, 6, 7 Jahre gebraucht habe, um von gleichaltrigen Jungen, ja nicht nur akzeptiert, sondern respektiert, bewundert zu werden. Und als ich das alles übertragen habe auf Frauen, habe ich dann bemerkt, ey, das passt ja überhaupt nicht. Mein halbes Leben mindestens ist also eine Fallstudie, wie Männer und Frauen unterschiedlich reagieren. Und ich habe den Eindruck, dass eine Frau, und tut mir leid, das zu sagen, im Leben lang von Männern immer nur belogen wurde. Wie meine ich das? Der Vater sagt zu seinem Sohn, Mensch, Sohn, du bist jetzt 16, geh mal feiern, schnapp dir mal einen scharfen Hasen, ne? Hab ordentlich Spaß, aber mit Kondom. Das sagt der Vater seinem Sohn. Sagt der Vater zu der Tochter, Tochter, du bist jetzt 16, lass es mal ordentlich knallen, weißt du was, wir können mal zusammen zum Beate Use fahren, ne? Du kannst ja ohne mich, kommst du nicht rein, mit mir schon, ne? Ich zeig dir mal ein paar Sachen, dann wird es noch geiler. Ich kenne jetzt deinen Vater nicht, ne? Aber ich denke, so ein Gespräch hat noch nie stattgefunden. Vater haben die Beschützerrolle für die Töchter. Brüder nehmen dieselbe Rolle ein. Männer wollen mit der Frau in der Regel in die Kiste, zumindest wenn sie gut aussieht, und gucken auch da nur, was kann ich sagen, dass sie mich dort in Betracht zieht. homosexuelle Männer, die nicht mit der Frau in die Kiste wollen, werden sicherlich ehrlich sein, aber ist denn auch das eine hilfreiche Aussage für die Frau? Also werden doch Frauen im Umkehrschluss immer nur belogen, vielleicht außer von männlichen Kindern, die ehrlich sind, oder von einem Ex-Partner, und das sind auch nicht immer die Dinge, die man hören möchte. Mhm. Dort, das stelle ich mir auch schwierig für eine Frau vor, weil woran soll man sich denn orientieren, wie man es Männern recht machen könnte, wie man auf Männer attraktiv wirkt, weil die meisten ja immer nur sozial erwünscht antworten. Wir Männer, wir haben sehr klare Vorstellungen, was eine Frau tun sollte oder wie sie sich auch verändern sollte, optisch und vom Charakter, um für uns attraktiv zu sein. Wenn das aber keiner der Frau sagt, niemand will der Überbringer schlechter Nachrichten sein. Im Mittelalter wurden die Boden geköpft, die schlechte Nachrichten gebracht haben. Und einer Frau zu sagen, weißt du was, du bist jetzt 35 und wenn du so weitermachst, das kannst du mit Kindern vergessen, weil so wird dich kein Mann nehmen. Das sagt doch keiner Mann einer Frau. Und dort ist die Ehrlichkeit eines Autisten vielleicht ganz, ganz hilfreich.
Okay.
Also allgemein denke ich, dass Frauen und Männer unheimlich viel voneinander lernen können, beide Seiten, wenn sie eben nur offener miteinander sprechen und nicht unterstellen, dass der andere genauso ist wie man selbst.
Ja. Ja, da kommen sicherlich ganz, ganz viele Sachen dazu. Wie du schon eben gesagt hast, die Erziehung ist da sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir Mädels werden immer beschützt und uns wird vieles eingetrichtert, wo wir drauf aufpassen müssen. Und die Jungs, die werden einfach freigelassen, losgelassen. Da, mach deine Erfahrung, alles gut. Ja, ich habe das selber so kennenlernen dürfen und genau deswegen sage ich, Leute, tobt euch aus. Macht das, was euch gut tut.
Ja.
Und ja, hört nicht auf eure Eltern. Also nicht immer.
Natürlich. Ja.
Natürlich gibt es manchmal Gründe, da sollte man wirklich aufpassen, vor allem als Frau. Aber ja, das ist eine Gratwanderung, sage ich immer. Aber jeder, denke ich, bekommt es schon hin. Okay, wir haben dann noch eine Frage. Warte mal, ich schaue mal kurz nach. Was ist das größte Problem aus deiner Sicht zwischen Männern und Frauen? Das allergrößte.
Das größte Problem ist die Kommunikation, dass man von sich auf andere schließt. Ich habe jetzt erst, ich fange anders an. Es gibt eine Studie, wo sind die meisten Singles? Und die meisten Singles sind männliche Hartz-IV-Empfänger und weibliche Akademikerin. Dass eine Frau ist biologisch konditioniert, dass sie bei einem Mann nach oben schauen möchte. Von Status, vielleicht auch vom Alter, vor allem von Status und Intelligenz. Und die Ärztin in der Klinik, im Krankenhaus, die sagt, ich bin Ärztin, ich will keinen durchfüttern. Für mich muss es schon der Oberarzt sein oder der Chefarzt. Während es für den Arzt völlig in Ordnung ist, dass er sich eine hübsche Krankenschwester nimmt. Aber die Ärztin, die würde sich niemals einen netten Pfleger nehmen. Es gibt Frauen, Witwen, die hatten vielleicht einen deutlich älteren Mann und sind dann mit Mitte, Ende 50 sind sie verwitwet, haben Millionen auf dem Konto. Und selbst diese Frauen sagen, ja, aber ich will doch keinen durchfüttern. Ich will jemanden, der mindestens dasselbe hat. Ein Multimillionär um die 60, der nimmt sich doch keine 55-jährige Multimillionärin. Der nimmt sich eine Junge unter 40 und der kriegt die auch. Und das ist so eine, da grinst die. Und das ist so eine Sache. Aber die Frauen entscheiden doch. Nicht wir Männer, wir Frauen entscheiden das. Das ist ein Punkt, da darf mal eine Frau selber an sich denken. Es ist entweder, sagt man, okay, es ist für mich in Ordnung, dass ich mir einen Partner suche, der jetzt vom Status, vom beruflichen Status unter mir steht, aber der ist nett und hat andere Qualitäten. Oder man darf sich wirklich die Frage stellen, ob man jetzt unbedingt die Flucht nach vorne antritt und in die höchsten Karrierestufen reingeht. Mit dem Preis, dann später alleine zu sein. Und da würde ich sehr in Frage stellen, dass, wenn die biologische Uhr abgelaufen ist, man mit 50, 60 Jahren damit noch so glücklich ist.
Okay, da muss ich ein bisschen einhaken, weil ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert, dieses Bild. Also ich habe das jetzt auch schon beobachtet. Ich habe auch schon eine Ärztin kennengelernt, die hat sich einen LKW-Fahrer zum Mann genommen. Also es gibt es durchaus, aber es ist noch die Minderheit, da hast du recht.
Ich finde das super. Ich wünsche euch Frauen das, weil ihr euch damit selber unglücklich macht. Und ja. Was sollen wir Männer denn noch tun? Wie viele Millionen sollen wir verdienen, dass dann dort eben die Hochkarrierefrauen dann uns gut finden? So kann es dann eben halt auch nicht funktionieren.
Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Das würde sogar einen eigenen Podcast verdienen, glaube ich, dieses Thema Partnersuche und die ganzen Gender-Themen, die wir haben. Hast du denn einen Tipp für uns Single-Frauen?
Ja, da sind wir schon bei der Ehrlichkeit. Also das Erste, übernimm Verantwortung für dich selbst. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass Frauen unglücklich sind mit sich selber, mit der Gesamtsituation. Alles ist schlecht, alles ist doof. Ich brauche einen Mann, der mich glücklich macht. Funktioniert nicht. Du musst selber glücklich sein und dann erst bist du bereit für eine Beziehung. Wer ist für dein Leben verantwortlich? Du. Wer ist für deinen Erfolg verantwortlich? Du. Wer ist für dein Glück verantwortlich? Du. Wer ist für deine Partnerschaft verantwortlich? Du. Wer die Schuld hat, hat die Macht. Wenn ich sage, alle anderen sind schuld und ich bin in der Situation, wo ich es nur ausbaden muss, bin ich in der Opferrolle. Und ich habe mich dagegen entschieden, dass ich sage, ich nehme die Verantwortung für alle Bereiche meines Lebens auf mich. Und das ist die erste Sache, die ich einer Frau raten möchte. Der zweite Tipp ist, wird jetzt nicht jede Frau gerne hören. Ich denke an so Single-Gruppen in Facebook, wo mich mal Freunde ungefragt hinzugefügt haben. Habe mir das einmal angeschaut, bin auch ganz schnell wieder raus. Ich halte auch nichts von Tinder. Mir das auch ein paar Mal angeguckt und sagte, nee, ist nicht meins. Wenn ich mir dort die Bilder von Frauen ansehe, dann weiß ich auch, warum sie Single sind. Der Grund heißt nämlich 10 oder 15 Kilo zu viel. Und tut mir ja leid, dass wir Männer da so einfach gestrickt sind. Sicherlich gibt es auch einige, die sagen, jawohl, ich brauche so richtig was zum Anfassen. Aber das würde ich mal als deutlich weniger als 10% einstufen. Und ich kenne es aus dem Freundeskreis, dass dann einige Frauen es mal selber bemerkt haben und haben dann irgendwie Weight Watchers, was auch immer, so posten dann ihre Vorher-Nachher-Fotos oder auch eher aus dem Multilevel-Marketing-Bereich, ne, Ernährungsprodukte, da zeigen ja einige Vorher-Nachher-Fotos. Ja. Ne, da denkt sich ein Mann vorher, okay, muss jetzt nicht, ne, hört mich gerade nicht an. Und nachher, boah, was ist das denn? Und nur wegen 10 Kilo weniger, dort stehen auf einmal die Männer um den Block. Das könnt ihr euch als Frauen gar nicht vorstellen. Ihr habt im Bett jetzt nicht ganz so die große Verantwortung. Einfach mal hinlegen und zumindest kann man dabei sehr schlecht vollversagen. Man braucht ja schon erstmal eine gewisse Kondition und das wird nun mal von optischen Reizen stimuliert. Und dort sind ein paar Kilo zu viel schon sehr bremsend.
Okay.
Übergewicht symbolisiert für einen Mann alles, was er in der Beziehung eben nicht möchte. Entweder liebt sich die Frau nicht selber oder sie hat keine Disziplin. Und das sind alles Dinge, die man auch in der Partnerschaft, in der Ehe, in der Kindererziehung braucht. Da steckt so viel drin. Und das ist ein Punkt, den der großen Mehrheit der Männer, nein, nicht alle, der großen Mehrheit der Männer unheimlich wichtig ist. Darüber reden wir Männer unter uns. Aber würden es niemals Frauen sagen, mal zu einer Frau hinzugehen und zu sagen, hey, ich würde dich ja daten, aber so, sag mal, in 2, 3 Monaten, da bist du die Kilos runter. Sagt ja keiner. Und deswegen machen wir da eher einen Bogen um die Frau. Und der dritte Tipp, der ist wieder etwas netter und charmanter. Nimm den Schüchternen. Irgendwelche, ich will gar nicht sagen Macho, aber die Selbstbewussten, die jede Frau ansprechen, das sind Trophäensammler. Die sind bei dir, aber auch ganz schnell wieder weg und nachher ist das Geflänne wieder groß, hab wieder ein Arschloch gefunden. Diejenigen, die sich nicht trauen, in der Diskothek, wo auch immer, eine Frau offensiv anzusprechen, da kann eine Frau selber Initiative übergreifen, mal wirklich rüberwinken oder ein Gespräch mit dem Mund schon mal anfangen aus 20 Meter Entfernung, dass er wirklich gemeint ist. Dass gerade die Männer, die schüchterner sind, die sind für eine feste Partnerschaft wesentlich besser als die paar Aufreißer, die sich eine nach der anderen nehmen. Und ja, es ist für uns Männer schwierig, eine fremde Frau anzusprechen, da einen Korb zu bekommen, dann ist der Abend im Prinzip vorbei. Denn wenn man vor allem einen Korb bekommen hat und die Frau einmal sich wegdreht, dann wird einen keine andere Frau mehr an dem Abend wollen. Deswegen auch den Schüchternen hinzugehen, ihm Brücken bauen und das wären so drei Tipps.
Guter Tipp. Das würde ich den Frauen auch gerne mitgeben, dass ihr euch auch die schüchternen Männer mal anschaut. Denn nicht jeder, der vordergründig schüchtern ist, ist es auch andauernd im ganzen Leben, sondern es sind halt einfach keine Aufreißer. Und das habe ich auch gemerkt, also in meinem Privatleben auch. Ich schaue jetzt auch eher auf die schüchternen Männer.
Man kann ja Schüchternheit schon fast mit Treue gleichsetzen. Ist nicht genau dasselbe, aber liegt dicht beieinander.
Sehr schön. Wo können denn die Hörer und die Zuschauer des Podcasts von dir mehr erfahren, Roman?
Ja, von mir mehr erfahren. Ich bin ja nun Unternehmensberater und wenn man meinen Namen Roman Topp eingibt in YouTube, kommen dort Videos von mir, von Netzwerker TV. Es gibt, wenn man ARD und Roman Topp eingibt, eine 15-minütige Reportage in der Mediathek. Da wurde ich 3 Tage lang mit der Kamera begleitet in meinem nicht ganz alltäglichen Alltag. Und das wurde runtergeschnitten auf 15 Minuten. Ich überlege auch, ob ich mal irgendwann etwas verschriftlichen soll in dem Bereich, ja, wörtliche Tipps für Frauen, weil da gibt es nichts. Es gibt unheimlich viele Dating-Anleitungen für Männer und das heißt eigentlich immer nur, wie kriegst du sie schnellstmöglich ins Bett? Und das finde ich traurig oberflächlich. Literatur für Frauen selber habe ich entweder gefunden, von Frauen selber geschrieben und die wissen eben nicht, wie ein Mann denkt, oder von einem Christian, da darf ich den Nachnamen wahrscheinlich nicht sagen, der ist sehr dominant in dieser Nische, schreibt aber auch nur das, was Frauen hören wollen. Und wo ich das gelesen habe, da habe ich mir letzten Haare rausgerissen und ich denke mir, hoffentlich liest das keine Frau. Das ist ja ein Schritt vor und 2 Schritte zurück. Okay. Das passt ja erst recht nicht, dass man als Frau mit Männern Spielchen spielen soll. Das überhaupt nicht. Und ob ich dann da mal irgendetwas verfasse. In diesem Bereich. Machen wir es mal so. Vielleicht, wenn eine Frau mich als Roman Topp in Facebook mal anschreibt, ja nicht wegen Dates, sondern was sie interessieren würde von einem Mann, der einfach nur ehrlich ist, weil er keine Befindlichkeiten hat, die Ehrlichkeit zu sagen. Vielleicht würde ja aus sowas dann mal ein neues Buch entstehen. 2 habe ich schon aus meinem Bereich, mal ein Buch in dem Bereich. Ich könnte es mir vorstellen, weil da hätte ich noch viele Tipps zum Thema Beziehungsführung, zum Thema Sexualität. Könnte mir vorstellen, sowas auch weiterzugeben, wenn ein Interesse daran da ist.
Sehr gut. Finde ich eine klasse Idee. Vielleicht können wir uns da auch noch mal kurz schließen, dass wir mal zusammen ein bisschen brainstormen, weil ich das sehr spannend finde und auch ganz wichtig, dass die Männer einfach aufhören, auch ihre Spielchen zu spielen. Ich glaube, das nennt man Pick-up, oder? Diese Pick-up-Szene. Genau. Ganz, ganz furchtbar. Und ich als alte NLPlerin, ich durchschaue das sofort, wie das macht. Also Männer, damit habt ihr keine Chance bei mir. Ich durchschaue das. Genau. Ja, herzlichen Dank für dieses tolle, aufschlussreiche Interview. Mal was völlig anderes. Ich fand es sehr inspirierend. Vielen Dank für deine Zeit. Und möchtest du noch zum Schluss irgendwas sagen? Liegt dir noch was auf dem Herzen oder hast du noch irgendwas vergessen, lieber Roman?
Ja, also nachdem wir jetzt über Tipps für Singles gesprochen haben und über Kennenlernen, möchte ich vielleicht zum Abschluss noch ein paar Tipps mitgeben für Frauen, die in einer Beziehung sind. Weil wir sind in so einer Wegwerfgesellschaft, dass dass Dinge, wenn sie nicht mehr ganz perfekt sind, dann werden sie weggeschmissen und wird das Neues gesucht. Und gerade für Beziehungen finde ich das so tragisch, dass wir wieder mehr dazu gehen sollten, wie kann man Dinge, die mal wundervoll waren und jetzt etwas haben, dass man sie wieder wundervoll macht. Und dort wäre mein einfacher Tipp, frag deinen Partner, deine Partnerin, was ist für dich eigentlich Wertschätzung? Wann fühlst du dich wertgeschätzt? Und man wird merken, dass das völlig unterschiedliche Dinge sind, wenn man von sich selber auf andere schließt. Es gibt ein Beispiel aus der Mediation. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Die Mutter will einen Kompromiss schließen und schneidet die Orange in der Hälfte durch und gibt beiden Kindern eine Hälfte. Dann merkt sie, dass sich das eine Kind einen Saft presst und das andere aus der Schale einen Kuchen backt. Und man merkt, diese Form der Teilung ist gar nicht sinnvoll gewesen. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt für die Abendgestaltung, ja, wollen wir ins Kino oder was auch immer, ein einfacher Tipp, 1 bis 10. Nehmt beide einen Zettel. Ich will heute mit dir ins Kino gehen, Silva. Was willst du heute als meine Partnerin? Mach mal ein Beispiel.
Zusammen kochen.
Ich will ins Kino, du willst kochen. Okay, jetzt können wir demokratisch abstimmen. Wer ist für Kino? 1. Wer ist für Kochen? Verdammt, Pat, geht nicht. So, jetzt machen wir von 1 bis 10. Ich nehme einen Zettel und du auch und schreibe jetzt drauf, wie wichtig ist es mir heute, ins Kino zu gehen. Und ich sage jetzt mal, ja komm, machen wir es wirklich für unsere Zuschauer. Ich mache jetzt mal, okay, hast du?
Mhm.
Okay, und ich habe für Kino, habe ich die?
Ah.
Und jetzt zeig du mal. Und du hast hier 7. Okay, also Kino ist mir nur 4 wichtig, aber meiner Partnerin, die ich liebe, ist die 7 wichtig. Also, was machen wir heute? Wir machen die 7. So, und wenn jetzt dabei jemand immer wieder die 10 macht, das funktioniert natürlich nicht. Jeder lernt dann ja auch, seine eigenen Wünsche zu priorisieren. Könnte übrigens auch gut funktionieren mit Kindern, kann ich mir auch vorstellen.
Super.
Und noch ein letzter Tipp, geht jetzt aber eher an die Männer oder auch, was die Frauen ihren Männern sagen können. Das Erste, was ich mich erkundige, wenn ich in einer Beziehung bin oder in einer Affäre schon bin, ist der Zyklus der Frau. Hm. Jeder Mann weiß, im Fußballspiel wird nach der Hälfte die Seiten gewechselt. Nach 45 Minuten geht es in die andere Richtung. Und wer das nicht versteht und immer noch in dieselbe Richtung wie vorher stürmt, der macht alles kaputt. Und in der Frau ist es doch genauso. Durch den Zyklus, dass sich eine Frau ja noch nicht ausgesucht hat, ist sie nach 2 Wochen ein komplett anderer Mensch als jetzt. Und eigentlich wissen wir es doch, man muss die Frau anders behandeln und mit ihr anders umgehen und anderes Verständnis haben und sie anders ernst nehmen. Ja, ist sie gerade mal so, will sie gerade mal gucken, wie männlich ist mein Mann? Will sie gerade auch ein bisschen Kontra haben oder will sie einfach nur umsorgt werden, weil es ihr wirklich schlecht geht?
Mhm.
Und man kann das doch so einfach mal in einer Partnerschaft mal auf den Tisch bringen. Ehrlichkeit, Wahrheit, darüber sprechen. Und ein Mann braucht eine Betriebsanleitung für die Frau. Und so kompliziert, wie alle sagen, ist es dann doch nicht, dass man sich zum Beispiel an dem Zyklus orientieren kann und alles wird einfacher. Und dort habe ich etliche hunderte Sachen notiert in den letzten Jahren. Vielleicht wird daraus wirklich mal ein Buch. Ja, und wenn diese 3 Tipps dann den Frauen und auch den Männern natürlich gleichermaßen helfen, dann bin ich glücklich, dass in diesem Interview teilzuhaben.
Super genial. Also den Tipp mit dem Gewichten von 1 bis 10 finde ich sehr gut. Und auch, dass man eben nach dem Zyklus geht, finde ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes top.
Prima. Also Roman Top, gerne auf Facebook adden, insbesondere wenn du blond und Single bist und deine Familie möchtest. Und ja, damit danke ich dir für dieses Interview. Jetzt gebe ich zurück. Was hast du noch letzte Worte für deinen Zuhörer?
Also ich würde sagen, liebe Frauen da draußen und auch liebe Männer, es gibt auch Frauen mit autistischen Zügen übrigens.
Ja.
Ich denke, gib diesen Leuten wirklich eine Chance. Es sind bezaubernde Menschen. Ich durfte ja auch schon welche näher kennenlernen. Und es gibt für alles eine Lösung. Und dafür brauchen wir die Kommunikation. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Ich danke dir herzlich, lieber Roman, und verabschiede mich jetzt von euch. Das war eine neue Folge von meinem Podcast Sex, Drama und Hypnose mit dem Thema Autismus, Partnerschaft und Sexualität mit Roman Topp. Herzlichen Dank.
Jo. Ciao, ciao.
Ciao.